Ja, guten Morgen auch von mir. Für die, denen ich nicht ganz so vertraut bin, kurz ein paar Worte, damit ihr wisst, wer hier auf der Bühne steht. Also mein Name ist Magda oder lang Magdalene Hande. Vor ungefähr 20 Jahren kamen wir aus dem schönen ländlichen Hohenlohe hier nach Weilerstadt. Wir, das sind Markus und ich. Grund dafür war mein Sozialarbeiterstudium in Stuttgart. Mittlerweile haben wir hier Wurzeln geschlagen, haben drei tolle heranwachsende Töchter. Und neben meiner Aufgabe zu Hause als Ehefrau und Mama darf ich an der Liebenzeller Hochschule, Internationale Hochschule Liebenzell, heißt sie ganz lang, Studenten begleiten, die sich auf einen Einsatz für Jesus als Sozialarbeiter, als Pädagogen oder als Entwicklungshelfer vorbereiten. Also mit David und seiner lieben Freundin habe ich leider nichts zu tun, weil die studieren nämlich nur Theologie. Ja, und dort ist eine meiner Aufgaben, viele Fragen zu stellen. Ich darf nämlich Reflexionseinheiten leiten und ihr werdet heute auch nicht ganz davor verschont werden. Ja, wichtigster Grund, weshalb ich hier vorne stehe, ist aber, dass ich Kind Gottes bin. Da haben wir uns heute schon drüber unterhalten hier mit Frank. Und seit ich mit Jesus unterwegs bin, ich war 13, als ich gesagt habe, ja, ich mache ganze Sache, ich lasse mich taufen, bin ich als Lernende unterwegs und immer wieder passiert es, dass ich in der Bibel lese und mich Texte ansprechen, die habe ich schon oft gelesen, aber die zeigen mir plötzlich was ganz Neues auf und ich merke, boah, da war ich die ganze Zeit falsch unterwegs. Und das ist, finde ich, eines der Dinge, wo ich merke, Gott ist so gut und so gütig mit mir unterwegs. Er wusste das ja die ganze Zeit, dass ich das noch nicht gecheckt habe. Und trotzdem war er liebevoll an meiner Seite, hat mich nicht verurteilt, war nicht ungeduldig, sondern ist mit mir den Weg gegangen, bis ich es kapiert habe. Und in einen solchen Text möchte ich euch heute mit reinnehmen. Der Text ist aus dem Epheserbrief. Und wer aufmerksam den Gottesdiensten folgt und sich lange, lange zurückerinnert. Ich habe den schon mal mit euch hier geteilt vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her war. Ja, ich möchte euch mitnehmen nach Ephesus. Ephesus war eine Handelsmetropole in der Antike und hat zu der damaligen Zeit durchaus Ähnlichkeiten mit unserer Kultur heute gehabt. Nicht unbedingt mit Weilerstadt vergleichbar, aber vielleicht mit Hamburg, Frankfurt oder mit Berlin. Eine Stadt, in der Reichtum, Herrschaft, Macht und auch Gewalt zur Schau gestellt wurden. Völkergemisch, Luxus neben Armut, verschiedene Religionen, Heilslehren und auch Sekten. Und darunter eine kleine Gemeinschaft von Christen, die um ihre Existenz kämpfen und verunsichert sind vom Pluralismus der Weltanschauung und Lebensentwürfen. Woran kann man sich noch halten? Was kann man mitmachen? Was muss man hinnehmen? Wo ist es dran, Widerstand zu leisten? Wo ist es dran, sich zu bekennen? Wie lebt man in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft? Fragen, die uns heute doch auch sehr bekannt vorkommen. In die Situation hinein schreibt nun Paulus den Epheserbrief an die von Ephesus aus entstandenen Gemeinden in der Provinz Asia. Wir befinden uns ca. 60 nach Christus. Paulus sitzt zu dem Zeitpunkt in Gefangenschaft in Rom, darf dort in einer privaten Wohnung leben, ist bewacht Tag und Nacht und kann von dort aus das Evangelium in Rom verbreiten und Briefe schreiben, die heute noch in unsere Zeit reinsprechen. Im ersten Teil vom Epheserbrief beschreibt Paulus die Herrlichkeit der Erlösung, die Christen durch Jesus erhalten haben. Und im zweiten Teil die Praxis der Erlösung, das Verhalten, das sich für die Christen aufgrund der Erlösung ergibt. Und in den Teil steige ich mit euch ein. Gucken, was ihr schon seht, genau. Ich lese den Text aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Epheser 4, 1 bis 6. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort in uns groß machst, dass du redest, Herr, und dass ja, das uns anspricht, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich werde mit euch den Text jetzt Stück für Stück durchgehen und an der einen oder anderen Stelle so eine kleine Exkursion machen. Was erwartet euch so im Groben? Also da ist einmal der Punkt Berufen. Aber wozu denn? Und der Punkt der Berufung würdig leben. Starten wir bei dem Punkt Berufen. Wozu? Lebt so, wie es der Berufung erspricht, die an euch erging. Also Paulus erinnert die Christen daran, dass sie berufen sind. Neues Leben formuliert es ein bisschen anders, die Übersetzung. Führt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Fragt mal junge Menschen nach ihrer Berufung, so wird da meist ein konkreter Lebensauftrag drunter verstanden. Deswegen kann die Frage nach, was ist deine Berufung, durchaus auch ein bisschen Panik auslösen, weil man noch nicht so genau weiß, wo es lang gehen soll. Meint Paulus das denn, wenn er von Berufung spricht, den konkreten Lebensauftrag? Ich finde, im Englischen wird der ursprüngliche Gedanke von Berufung ein bisschen deutlicher. Im Englischen redet man von calling. I'm called to. Also Paulus könnte auch sagen, Gott hat euch gerufen. Und ihr seid diesem Ruf gefolgt. Wozu hat Gott aber gerufen? Wozu hat er uns berufen? Da dürft ihr jetzt alle mit überlegen. Und zwar über Menti. Das heißt, wer sein Handy dabei hat, ist ein Vorteil. Wenn du keins dabei hast, dann schau einfach bei deinem Nachbar rein und tippt einfach mal ein, was ihr so spontan denkt. Wozu seid ihr berufen. Die ohne Handy unterwegs sind, dürfen dann spontan ergänzen. Funktioniert? Ihr seht dann auch gleich die Ergebnisse hier. Tut sich schon was im Bild, Thomas? Wow, da ist schon richtig, richtig viel zusammengekommen. Sehr cool. Cool, vielen Dank. Vielleicht schicken wir das Bild einfach mit der nächsten Gemeinde-News rum, dass ihr es auch lesen könnt, weil es ist so viel. Das ist echt schwer noch zu lesen. Cool, also wir haben hier Jesus nachfolgen. Wir haben Kinder Gottes sein. Wir sind zur Liebe berufen, wir sind für die Mission berufen, da ist der Missionsbefehl drin. Wir sind zum Dienen berufen. Wir sind zur Freiheit berufen und zur Einheit. Und ihr habt schon echt, wow, loben, die gute Nachricht weitergeben, Gott ehren, Jünger sein. Wow, richtig, richtig cool, richtig viel dabei. Vielen Dank. Also wie gesagt, ich gucke, dass ihr die Folien groß kriegt, damit ihr es daheim nochmal in Ruhe angucken könnt, was da alles zusammenkam. Ich möchte auf drei Berufungen ganz kurz eingehen. Zuallererst, Gott ruft uns zu sich. Zur Gemeinschaft mit Gott sind wir berufen. So treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Solltest du dich noch nicht zu diesem berufenen Personenkreis zählen, dann lade ich dich ein, zu entdecken, was es bedeutet, als Berufene zu leben, denn auch du bist von Gott gerufen. Aus unserer Berufung zu ihm, in Gemeinschaft mit ihm, folgt die Berufung, ihm ähnlicher zu werden. Sie alle hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und, das kam jetzt vorhin auch ein paar Mal in der Folie, wir sind zur Gemeinschaft mit anderen berufen. Denn gerufen in die Gemeinschaft mit Gott sind wir als seine Kinder Teil seiner Familie und Teil der Gemeinde. Dazu dann später mehr. Joachim Bär fasst das Thema, wozu sind wir berufen, in seinem Buch Meine Berufung, Gottes Traum für mein Leben, finde ich ganz treffend zusammen. Berufung, sagt er, hat also in erster Linie etwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun, mit dem, wer ich in Gottes Augen bin. Erst danach hat sie etwas damit zu tun, was ich tue, und sei es auch für Gott. Er ist an mir als Person interessiert, an der Beziehung zu mir. Wenn er mich beruft, möchte er eine vertrauensvolle Freundschaft haben, kein Arbeitsverhältnis. Die Betonung des biblischen Bildes von Berufung liegt also auf der rettenden Beziehung zu Gott. Sie ist der Anfang, der Dreh- und Angelpunkt. Trotzdem hat Berufung auch immer etwas mit einer Aufgabe zu tun. Und dafür hatten wir gerade viel auch auf der Folie. Sie bringt mich dazu, mit dem, was ich sage und tue, am Reich Gottes auf dieser Erde mitzuarbeiten. Die Frage nach meiner Berufung betrifft also mehrere Bereiche. Meine Beziehung zu Gott, den Bereich meines Seins und meiner Identität und die Frage nach dem konkreten Handeln. Wir nehmen die Gedanken mit und schauen uns den weiteren Text an. Sie werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal begegnen. Ja, wie leben wir jetzt der Berufung würdig? Paulus' erste Antwort darauf: Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. In Liebe fasst diese Verse, finde ich, ganz gut zusammen. Jesus selber sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 34 und 35. Wie geht's dir jetzt mit diesen vier Aufforderungen von Paulus? Sich seiner eigenen Niedrigkeit bewusst sein, dem anderen freundlich begegnen, Geduld miteinander haben, sich gegenseitig in Liebe ertragen. Anderen freundlich zu begegnen, fällt mir persönlich relativ leicht. Geduld ist nicht so das, was mir in die Wiege gelegt wurde, und ich schaue meiner Geduld noch beim Wachsen zu. Dadurch kam es in meinem Leben schon immer wieder zu der Situation, dass ich anderen die Vorfahrt genommen habe. Sei es im Straßenverkehr, aber vor allem im Gespräch. Meine Meinung, meine Ziele, die waren einfach zu wichtig. Die konnten nicht warten. Die musste ich sagen, und zwar jetzt und gleich. Mir meiner Niedrigkeit bewusst war ich in dem Moment nicht. Ungeduld, die Unfähigkeit zurückzunehmen, sind jetzt nicht unbedingt Charakterstärken. Und trotzdem finde ich sie doch durchaus irgendwie positiv, weil ich mag Menschen, die Not sehen und anpacken, die ihren Standpunkt haben und den auch äußern, die vorangehen. Mich fordern vielmehr die raus, die lange brauchen, bis sie in die Gänge kommen. Habt Geduld miteinander, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Okay, Paulus, ich verstehe so langsam, was du mir sagen willst. Und ich vermute, dass im gleichen Zuge, wie Menschen meine Geduld fordern, ich deren Geduld fordere. Zurück zur Frage an dich. Wie geht's dir mit der Aufforderung? Angenommen, du machst heute Abend einen Tagesrückblick oder neudeutsch, du füllst deinen Habit-Tracker im Bullet Journal aus. Wo würdest du einen Haken setzen? Niedrigkeit bewusst, anderen freundlich begegnen. Und wie sieht es dann am Montag aus, nachdem die Woche gestartet ist? Oder am Mittwoch, nachdem dir der unfreundliche Nachbar über den Weg gelaufen ist? Oder der Kollege, mit dem du gar nicht kannst? Was fordert dich heraus? Wo kommt deine Geduld an ihre Grenzen? In welchen Situationen ist Leben teilen für dich nicht mehr Gewinn, sondern nur noch Ertragen? Magnus Malm gibt in seinem Buch in Freiheit dienen den Rat weiter: Verweile bei dem, was dich provoziert, und frag dich, wozu Gott dich dadurch einladen möchte. Wozu möchte Gott dich einladen? Vielleicht möchte Gott dich einladen, dir deiner Niedrigkeit bewusst zu werden, nicht größer von dir zu denken, als du bist, und ihm mehr zu vertrauen, ihm mehr zuzutrauen als dir selber, ihm zuzutrauen, dass er souverän ist, dass er den Überblick hat und die Dinge besser leiten und lenken kann als du. Ihm zu vertrauen, dass sein Interesse an der Person, die dir gerade die letzten Nerven kostet, viel reiner und liebevoller ist als dein Interesse. Ihm zuzutrauen, dass er Mittel und Wege hat, zu den Herzen der anderen zu reden. Ich beobachte bei mir, dass je mehr ich mir meiner eigenen Niedrigkeit bewusst werde, mir die anderen drei Punkte umso leichter fallen. Anderen freundlich begegnen, Geduld mit anderen haben und sich gegenseitig in Liebe ertragen. Vielleicht lädt Gott dich aber auch ein, größer zu denken, größer von ihm und größer von seinem Reich. Ich bin in einer ganz kleinen Pfingstgemeinde auf dem Land aufgewachsen und wir waren umgeben von Landeskirchen, die viele Pastoren hatten, die gar nicht hinter dem standen, was sie sonntags gesagt haben. Die hatte ich dann auch als Rallye-Lehrer. Und so dachte ich als Kind, wir sind wohl die einzigen richtigen Christen, die es hier so gibt auf der Welt. Als ich dann nach Stuttgart kam zum Studieren, hat Gott mir gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich habe Christen aus vielen Denominationen kennengelernt, deren Herz wie meins für Gott geschlagen hat. Und wir konnten zusammen beten und Gott anbeten. Vermutlich habe ich an der einen oder anderen Stelle noch unnötige Diskussionen mit ihnen geführt, aber wir haben uns geliebt, wir haben uns geschätzt und Gott hat mir die Augen geöffnet, dass sein Reich weitaus größer ist, wie das, was ich bisher gesehen habe. Und dass seine Idee es ist, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Und damit bin ich auch bei dem nächsten Punkt, den Paulus auf die Frage gibt, wie der Berufung würdig leben. Paulus sagt, in Einheit. Und geht da ein bisschen mehr drauf ein. Ups, das war zu schnell. So. Ja. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Nun könnte man meinen, die Einheit, die entsteht, wenn wir Epheser 4, Vers 2 in Liebe richtig gut umsetzen. Die Einheit, sagt Paulus, hat aber einen ganz anderen Ursprung. Denn er sagt, die Einheit, die ist uns geschenkt. Die ist uns bereits durch den Heiligen Geist gegeben. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Wir müssen sie nicht erst schaffen. Unser Job ist es, sie nicht zu zerstören. Und verstehen wir Einheit als Gebäude, kann man sich bildlich besser vorstellen, wie sowas Nebulöses, dann würde das heißen, wir müssen das Haus nicht erst erbauen, es steht schon. Aber es ist unsere Aufgabe, unseren Platz darin einzunehmen, es zu pflegen und zu bewahren. Und wir müssen nur mit den Hausbesitzern reden oder mit Steve und Jutta, die Verantwortung für dieses Gebäude übernommen haben, um zu verstehen, das ist wirklich nicht einfach. Deswegen hat es einen Grund, dass Paulus hier sagt, bemüht euch sehr darum. Und damit wir ihm auch glauben, geht Paulus jetzt ziemlich detailliert auf die Punkte ein, weshalb es wirklich so ist, dass die Einheit uns geschenkt ist. Er sagt, ihr seid ja ein Leib. Mich fasziniert das Bild des Leibes, das Paulus auch an anderen Stellen aufgreift, zunehmend. In seinem Brief an die Korinther nimmt er sich ein bisschen mehr Zeit, uns damit reinzunehmen, und ich möchte damit euch mal reinschauen. 1. Korinther 12, Abvers 12. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus, dem Messias. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder am Körper sind unentbehrlich. Das steht für sich, da muss man nicht mehr arg viel erklären dazu. In der Arbeit mit meinem Studenten fällt mir immer wieder auf, dass unser Bildungssystem darauf fixiert ist, an unseren Schwächen zu arbeiten. Und das ist auch grundsätzlich gut, sonst würden Leute keine Vokabeln lernen, keine anderen Sprachen lernen. So lernen wir und so wachsen wir. Die Gefahr besteht jedoch, dass wir uns nur noch auf unsere Schwächen fokussieren und unsere Stärken dabei aus dem Blick verlieren oder dass wir denken, wir müssen alles schaffen, wir müssen alles irgendwie alleine hinkriegen. Und so hat sich Gott das nicht gedacht. Als Glied vom Leib sollte ich wissen, was meine Aufgabe ist, aber ich darf auch wissen, was sie nicht ist. Ich darf auch meine Schwächen haben. Paulus beschreibt ganz anschaulich, dass uns nicht gedient ist, wenn ich versuche, andere zu kopieren oder denke, ich sei die Antwort auf jedes Problem oder ich muss die Antwort auf jedes Problem sein. Ich brauche dich und genau so brauchst du auch mich. Und ich lade euch ein, herauszufinden, was euer Element ist und darin zu leben. Und da ich vermute, dass wir alle da Stück weit Leute sind, die noch auf dem Weg sind, ihren Platz zu finden, lass uns doch häufiger sagen, warum wir den anderen brauchen, wofür wir ihn brauchen, wofür wir dankbar sind, dass wir ihn haben und uns dadurch helfen, gegenseitig helfen, unseren Platz im Körper einzunehmen. Der nächste Punkt, den Paulus anspricht, in euch lebt der eine Geist. Und wer aufmerksam zugehört hat, der hat gemerkt, das kam jetzt auch schon beim Körper. In Vers 13, im Kapitel 12 im 1. Korinther, denn wir alle sind durch den einen Geist in einem Leib eingefügt worden, mit dem einen Geist getränkt worden. Und in 1. Korinther 12, ab Vers 4 steht, nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. An jedem von uns. In uns lebt nämlich der eine Geist, der in mir wirkt und Weisheit und Erkenntnis schenkt, aber auch in dir. Und ja, auch in dem Bruder und der Schwester, die meine Geduld und deine Geduld manchmal echt herausfordern. Und Paulus geht weiter im Text. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Wir gehören zusammen, denn wir sind zu einer Hoffnung berufen. Berufen, Kind Gottes zu sein durch Jesus Christus. Wir haben nur einen Herrn, an den wir glauben und auf den wir getauft sind. Über uns steht der eine Gott, dein und mein Vater, der durch dich und durch mich, in dir und in mir wirkt. Wenn wir dem Ruf gefolgt sind, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dann sind wir unweigerlich auch zur Gemeinschaft miteinander berufen. Das gehört zusammen. Darunter können wir die weltweite Gemeinde Jesu verstehen. Die wird aber vor Ort in der Ortsgemeinde für dich und für mich sichtbar, konkret und nahbar. Die Christen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Ob es mir passt oder nicht, ob du mir passt oder nicht, wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir auch zusammen. An der Stelle möchte ich eine kleine Exkursion zur Gemeinde mit euch machen, berufen in Gemeinschaft die Gemeinde. Es gibt ein Buch von Tom Nelson, heißt er, das heißt Ekklesia, und in diesem Buch beschreibt Tom Nelson 4 unterschiedliche Wege, wie Menschen Gemeinde verstehen können. Du kannst die Gemeinde als Tankstelle verstehen. So wie du wöchentlich dein Auto tankst, so kommst du sonntags in den Gottesdienst, um neue Inspiration für deinen Glauben zu tanken. Und wenn der Tank wieder leer ist, dann kommst du wieder, um einen neuen Energieschub zu bekommen. Du kannst die Gemeinde aber auch als Kino verstehen. Du wägst ab, ob es sich lohnt, hinzugehen oder nicht. Ist die Predigt interessant vom Thema? Passt mir der Redner? Spielt mein Lieblingslobpreisteam? Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Wieder zu Hause könnte es sein, dass du dann die Rolle eines Filmkritikers einnimmst. Du findest die Dinge, die dir gefallen haben und die, die dir nicht gefallen haben. Manche verstehen die Gemeinde auch als Apotheke. Du hast ein Problem und du brauchst das richtige Rezept. Du hoffst, dass der Pastor exakt das sagt, was du in deiner Situation heute hören musst. Ist es nicht der Fall, wer weiß, ob ich dann nächste Woche nochmal hingehe. Und die letzte Personengruppe, die er nennt, ist die Gemeinde als Kaufhaus. Wo kann ich ein gutes Schnäppchen zu einem niedrigen Preis machen? Also ganz ehrlich, wenn da unsere Schwabenherzen nicht höher schlagen, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte einen Familiengottesdienst oder eine gehaltvolle Predigt oder eine vom Heiligen Geist inspirierte Anbetungszeit. Wo kriege ich das? Und dann noch besonders günstig. Nun sind die 4 Gründe, in die Gemeinde zu gehen, nicht automatisch falsch. Wahrscheinlich sind wir alle aus dem einen oder anderen Grund schon in den Gottesdienst gegangen. Aber es ist eben nicht alles. Und wenn wir Gemeinde nur so sehen, dann verpassen wir was Wichtiges. Denn Gemeinde ist nicht nur Tankstelle oder Kino. Wir sind nicht nur ein Ort, an dem man Hilfe bekommt oder ein gutes Geschäft machen kann. Wir sind ein Körper. Wir gehören zusammen. Ohne die Gemeinde fehlen uns lebensnotwendige Organe. Und wie wir gerade bei Martin mit seiner OP gesehen haben, ist damit nicht zu spaßen, wenn Organe dysfunktional sind. Deshalb sagt Paulus, bemüht euch darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Wie leben wir unserer Berufung als Kinder Gottes nun würdig? In Liebe und in Einheit. Und ich füge hinzu, auch in Ergänzung. Denn durch den ganzen Text hindurch klingt das immer wieder an. Meine eigene Niedrigkeit schreit nach Ergänzung. Ein Leib zeigt uns, dass wir Ergänzung brauchen. Und die Tatsache, dass Gott in allen und durch alle wirkt. Gott ist so viel größer als du und ich. Deshalb sind wir auf Ergänzung angewiesen. Nur gemeinsam in Ergänzung können wir unserer Berufung würdig leben. Ich allein bin dazu nicht in der Lage. Und du auch nicht. Aber das Gute ist, wir müssen es auch nicht alleine sein. Je mehr ich mir meiner Niedrigkeit bewusst werde, umso mehr begreife ich, dass ich die Ergänzung des anderen brauche. Und umso mehr ich die Ergänzung im anderen sehe, umso leichter fällt es mir wiederum zurückzunehmen und den anderen zu sehen. Ich brauche den anderen. Ich brauche dich. Ich bin nur ein Glied am Körper. Ich bin ein Puzzleteil im großen Ganzen. Wichtig dafür, dass das Bild perfekt wird, aber eben nicht das Bild an sich. Ich darf unvollkommen sein und Schwächen haben, damit andere dort zum Einsatz kommen. Auf der Suche nach einem passenden Hintergrund zu diesem Text, für diesen Text, bin ich auf die Folie gestoßen, die ihr so bisher leicht gesehen habt und jetzt einmal richtig schön sehen dürft. Genau. Vielleicht erinnert sie euch eher an das Spiel Tetris, aber auch da ist eine Wahrheit drin, denn ich finde, sie passt richtig, richtig super zu dem, was Paulus sagt. So unterschiedlich die Steine in Farben, Form und Größe sind, jeder Stein ist wichtig, damit es das Ganze gibt. Jeder nimmt seinen Platz ein, ergänzt den anderen und wird vom anderen ergänzt. Im Gegensatz zu dem Bild ist unser Leben jedoch nicht statisch. Kompetenzen erweitern sich, aber Kräfte nehmen auch ab. Und immer wieder kommt es zu dramatischen Veränderungen im Gesamtbild, wenn ein Stück ganz von uns genommen wird oder ein neues Puzzleteil dazukommt. Was ja richtig schön ist, aber das Miteinander auch nicht so leicht macht. Aber dafür umso spannender. Wo stehst du in diesem Puzzle? Bist du dem Ruf gefolgt? Den Ruf in Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen? Nimmst du deinen Platz ein, lässt den anderen ihren Platz und freust dich an ihn? Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, steht in 1. Petrus 2, Vers 5. Viele Fragen, die ich euch zumute. Solltest du an der einen oder anderen Stelle etwas planlos sein, was nun der nächste Schritt sein könnte, wie das zum Beispiel geht, Gottes Ruf annehmen und das spannende Leben eines Berufenen führen, dann sprich mit jemandem drüber. Frag deinen Sitznachbar, wo er denn steht. Vielleicht kann er dir weiterhelfen und ihr könnt gemeinsam herausfinden, was der nächste Schritt ist. Geh auf die Menschen an der Gebetsstation zu. Sprich mit jemandem, wo du weißt, der ist schon länger mit Jesus unterwegs. Ich fasse zusammen. Gott ruft dich, er ruft dich in Gemeinschaft mit ihm. Er ruft dich in Gemeinschaft mit ihm, ihm ähnlicher zu werden und er ruft dich in Gemeinschaft mit anderen. Wie leben wir nun der Berufung würdig? In Ergänzung, in Einheit und in Liebe. Jetzt habt ihr eine Menge zugehört, ich habe eine Menge geredet. Jetzt ist eure Zeit dran, aktiv und konkret zu werden. Und zwar mit der abschließenden Frage, wozu lädt Gott dich ein? Durch diesen Text. Und ich lade euch ein, einen Gedanken konkret mitzunehmen. Sagt, der soll mich weiter begleiten. Wenn ihr euer Handy dabei habt, tippt euch irgendeine Note ein, die mit Stift und Zettel unterwegs sind. Haltet es schriftlich fest. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, einen Punkt für euch festzuhalten, ihn mitzunehmen, ihn nicht verpuffen zu lassen. Und wenn ihr es noch konkreter machen wollt, dann fragt doch beim Mittagessen denjenigen, mit dem ihr dann da sitzt, was hast du denn mitgenommen? Was war denn dein Punkt? Also ihr habt ein bisschen Zeit, euren Gedanken festzuhalten und das Lobpreisteam spielt dabei ein bisschen Musik.